Zwei Jahre Pandemie sind politisch vor allem eins. Zwei Jahre andauernder Abwägung zwischen individuellen Freiheiten und allgemeinen Vorkehrungen im Namen des Gesundheitsschutzes, kurz Sicherheit vor Corona. Diesen Mittwoch hat die Ampelkoalition angekündigt, am 20. März sollen alle tiefer greifenden Corona-Maßnahmen entfallen. Hat also die Freiheit gegenüber der Sicherheit gesiegt? Das habe ich vor der Sendung Ulrike Ackermann gefragt, Leiterin des Heidelberger John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung.
Ich weiß nicht, ob man ähnlich wie in Großbritannien tatsächlich ein Freedom Day braucht. Natürlich sind jetzt alle begeistert und erfreut, völlig zu Recht, dass Beschränkungen fallen. Ich denke, wir sollten uns eigentlich noch nicht zu früh freuen. Der Herbst kommt und wir sind inzwischen auch ein wenig gewöhnt an die Auf und Abs. Ich habe zum Teil den Eindruck, wenn der Begriff Freiheit in diesen Debatten verwendet wird, vor allen Dingen auf der Straße bei Demonstrationen, dass eigentlich ein bisschen Schindluder getrieben wird mit dem Freiheitsbegriff.
Ja, darauf möchte ich gleich gerne eingehen, denn es wurde ja ganz bewusst nicht von Bundeskanzler Scholz der Begriff Freedom Day verwendet, so wie zum Beispiel von dem britischen Premierminister Johnson vor einem halben Jahr. Sind Sie ihm dafür dankbar?
Ja, also was ich mir wünsche ist, und das nach zwei Jahren tatsächlich harten Einschränkungen, dass alle, vor allen Dingen auch die jungen Leute, sozusagen aus der Not eine Tugend machen und spüren, was eigentlich diese Freiheiten, die uns über Jahrzehnte absolut selbstverständlich geworden sind, was die eigentlich bedeuten, wie wichtig sie unseren Lebensalltag bestimmen und was wir daran haben. Also junge Leute, die noch nie was erfahren haben von der DDR oder nur aus Schulbüchern, wenn überhaupt, die überhaupt nicht wussten, da gab es eben keine Reisefreiheit, da gab es keine Berufsfreiheit, da gab es nicht eine tatsächliche Freiheit im öffentlichen Leben etc. etc. Und wenn in diesem Zusammenhang dann auf Demonstrationen die Rede von Corona-Diktatur ist, ist es eine absolute Verharmlosung von Diktaturen, die es ja nun um uns herum durchaus noch gibt, wenn man nach Russland schaut oder Ähnliches, sondern dass wir uns gewahr werden, was wir eigentlich für Freiheiten haben, die dann eben für einen bestimmten Zeitraum nur eingeschränkt werden. Und das hat nun mit Diktatur überhaupt nichts zu tun.
Ist das die Schindluder, die Sie meinen? Also nicht der Begriff Freedom Day, sondern so Begriffe wie Corona-Diktatur?
Genau, genau.
Okay. Und der Begriff
trotzdem
Freedom Day ist okay.
Ja, aber ich finde auch Freedom Day, dieser Begriff, den finde ich viel, viel zu groß. Und darin sehe ich eine Banalisierung des Freiheitsbegriffs. Als wären wir tatsächlich in absoluter Unfreiheit gewesen. Natürlich war es ärgerlich, dass wir bestimmten Sachen in der Form nicht nachgehen konnten. Aber ich bin der Meinung, gerade wenn man die Freiheit ernst nimmt, also so ein Satz von John Stuart Mill über seinen Körper und seinen Geist, ist der Einzelne souverän. In einer Pandemie ist es abzuwägen, ob meine individuelle Freiheit, mich auf der Straße zu bewegen, eine Maske zu tragen oder nicht, mich impfen zu lassen oder nicht, ob das sozusagen höherwertig ist gegenüber der Freiheit, die letztendlich alle betrifft und von der alle letztendlich auch profitieren.
Also würden Sie mir widersprechen, es geht gar nicht nur um Sicherheit oder Gesundheitsschutz, sondern was wir da verteidigen, wenn wir uns impfen lassen, wenn wir eine Maske tragen, wenn wir uns an die Quarantäneregeln halten, ist auch eine Form von Freiheit?
Natürlich. Eine Freiheit, die letztendlich alle teilen. Das ist körperliche Unversehrtheit in dem Sinne, dass wenn wir wissen, dass Impfen klug ist, dass es Symptome mindert, dass es die Intensivstationen nicht dann überfordert und so weiter und so fort, verspricht uns dies andere Freiheiten, nämlich nicht permanente Lockdowns, Freiheiten, uns tatsächlich draußen zu bewegen, Leute zu treffen und so weiter und so fort. Also mit dieser Impfung entsteht mehr Freiheit.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass es ja tatsächlich auch kulturelle Unterschiede gibt in den Freiheitsbegriffen. Also blicken wir in die USA, da herrscht ja oft eine Vorstellung von Freiheit im Sinne von wenig Einmischung des Staates in die privaten Angelegenheiten. Der französische Existenzialist Albert Camus sagte wiederum, die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten. Ich muss sagen, das, was Sie ihm gesagt haben, erinnert mich ein bisschen an Camus. Würden Sie sagen, Sie sind Existenzialistin?
Nein, ich bin Liberale, ganz im Sinne von John Stuart Mill, der ganz klar sagt, meine individuelle Freiheit endet da, wo die Freiheit anderer beginnt, eines anderen Individuums. Und wenn ich mit meinem Ausleben meiner Freiheit andere schädige, dann hat das nichts mehr mit Freiheit zu tun. Also dieses berühmte Schadensprinzip ist sozusagen eine kluge Einhegung, dass die individuelle Freiheit zwar sehr wohl gelebt wird, die ja auch fundamental wichtig ist für unser Gemeinwesen, für unsere ganze Entwicklung und so weiter und so fort, aber da ihre Grenze hat, wo sie eben nicht die Freiheit anderer gefährdet oder stört.
Nun finde ich das jetzt ein bisschen absolut, wie Sie das sagen. In letzter Zeit haben nämlich vermehrt Menschen in Deutschland einen Freedom Day gefordert, denn sie sagen, klar, ich sehe ein, impfen und alles war richtig und auch Masken tragen, aber irgendwann ist auch gut. Können Sie dem nichts abgewinnen?
Natürlich, also ich bin auch der Meinung, dass das Corona-Management der vorherigen Regierung, auch dieser Regierung, überhaupt nicht zu großem Beifall herausfordert. Also dann am Anfang, um genau diese Selbstverantwortung, die ja auch nun jetzt gefordert und gewünscht wird von jedem Einzelnen, um die zu leben, dafür muss genügend Impfstoff da sein, da muss genügend Testkapazität da sein, da müssen genügend Masken da sein. Und wir erinnern uns alle, dass es daran natürlich zwischenzeitlich immer haperte. Das ist ein Staatsversagen gewesen. So. Oder auch zum Teil unkoordinierte Geschichten, auch die Schwächen des Föderalismus haben wir natürlich in diesen 2 Jahren Krise beobachten können. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das alles richtig gewesen ist. Auch im Übrigen in dieser Weise die Wirtschaft so runterzufahren und gleichermaßen jetzt wieder Millionen weiterzubezahlen, indem diese Hilfen fortlaufen. Also das habe ich auch nicht geteilt. Es gibt natürlich immer solche Übertreibungen und insofern muss man auch eine breite Debatte darüber führen und da gibt es auch unterschiedliche Positionen, die wir alle berücksichtigen müssen.
Was man ja auch feststellen konnte, die Pandemie und die Gesundheitspolitik, die Sie eben benannt haben, haben die Bevölkerung an vielen Stellen polarisiert. Nehmen wir beispielsweise die Frage, wer als Gesundheitsexperte in Talkshows eingeladen wird und wer nicht. Denken Sie, hier ist es auch zu einer Einschränkung der Redefreiheit gekommen im Sinne von Verengung eines Meinungskorridors?
Den Eindruck hatte ich jetzt gerade, was die Pandemie anlangt, nicht. Also wir hatten ja unterschiedliche Stimmen. Gut, die Besetzung der Talkshows der ganz Bekannten, also wenn wir uns Frau Illner anschauen, da sieht man immer die gleichen Leute und das ist sehr eintönig. Also da hätte man ein bisschen breiter sich was wünschen können. Aber es hat im ersten Jahr der Pandemie etliche Monate gedauert, bis die Debatte breiter und pluralistischer wurde. Dass die freie Rede und der freie Disput zum Stillstand gekommen war, weil alle so geschockt waren. Naja, also auch die Kanzlerin hatte ja damals gesagt, man soll jetzt hier mit dieser Herbeirederei und diesen Debatten aufhören. Also es gibt jetzt sozusagen Wichtigeres, um diese Krise in den Griff zu kriegen. Das habe ich für absolut falsch gehalten. Und zwar, was auch die Kritik an der Politik anlangte.
Und was denken Sie, wie haben wir es dann im zweiten Jahr geschafft, um eines Ihrer Werke zu zitieren, einen Weg hinaus aus dieser Polarisierungsfalle zu finden?
Die Debatte ist Gott sei Dank breiter geworden, also vielstimmiger geworden. Und das hat man dann auch in den offiziellen Runden, auch im Öffentlich-Rechtlichen gesehen, dass diese Mainstreaming in eine Richtung nur, dass die aufgebrochen worden ist und kritischere Stimmen zu Wort kamen und auch die Infragestellung dieser Corona-Politik Thema war. Aber es hat eine Zeit lang gedauert. Also auch jetzt eine allgemeine Impfpflicht, aber die kam nicht. Aber man sieht daran, diese unterschiedlichen Einschätzungen und Stimmen dafür sorgten, dass dieses Projekt also erstmal hinausgezögert wird und wer weiß, ob es überhaupt in dieser Form zustande kommt.
Das weiß man wahrscheinlich meistens nicht in der Pandemie. Wir fahren auf kurze Sicht. Allerdings, am 20. März sollen fast alle Corona-Auflagen wegfallen. Ich habe mit der Leiterin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung über die Bedeutung von Freiheit nach 2 Jahren Pandemie gesprochen. Frau Ackermann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.